Nun, ich will euch die Peinlichkeit ersparen, euch aufzufordern, die Hand hochzuhalten, wenn ihr schon mal bei Rot die Straße überquert habt. Ich befürchte nämlich, dass die meisten von uns die Hand heben müssten. Die einen tun es regelmäßig, gestern zum Beispiel, andere in speziellen Situationen, aber egal, in welcher Situation wir das tun, rot ist rot. Wenn das eigentlich verboten ist, ist es dann eine Sünde, wenn wir es trotzdem tun? Dieses Lichtsignal steht ja nur auch als ein Symbol für vieles, was wir so tun in unserem Alltag. Und diese etwas knifflige Frage möchte ich heute beantworten. Und vielleicht werden einigen meine Antworten nicht zustimmen können, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir solche Situationen in unser Leben als Christen einordnen sollen. Wie wir damit umgehen. Und selbst wenn du mir allenfalls nicht zustimmen kannst, kann diese Predigt dazu dienen, dass du mehr Klarheit über deine eigene Überzeugung bekommst, indem du sagen kannst, ich sehe das ganz anders. Aber da musst du auch formulieren, wie du das dann siehst. Wir sind ja immer schlau, wir wissen immer, was nicht stimmt, aber wir sagen nie, was stimmt. Also zu sagen, das geht nicht, ist einfacher als konstruktiv zu sagen, wie es denn zu verstehen ist. Aber das könnte dir helfen, auch wenn du nicht meiner Überzeugung bist, deine Überzeugung zu schärfen. Zu bedenken ist, falls wir der Meinung sind, dass es eine Sünde ist, sei, wenn wir bei Rot über die Straße laufen, dann dürften wir das nämlich nie tun. Ich betone das nie. Es wäre ja auch nicht schwierig, sich an diese Vorschrift zu halten. Vielleicht verpasse ich dann deswegen mal einen Zug oder einen Tram. Aber von Schlieren nach Zürich fahren alle 15 Minuten fährt ein Zug. Ein Bus alle 10 Minuten oder 8 Minuten. Ich müsste nur 15 Minuten länger warten. Das wäre doch kein Problem. Aber wenn ich der Überzeugung bin, bei Rot dürfe man die Straße nicht überqueren, dann muss das daran liegen, dass ich keine Vorstellung habe davon, wie schwer eine Sünde wiegt. Dann habe ich keine Ahnung davon, was Sünde in Wirklichkeit ist. Dann nehme ich in Kauf, mich für eine Viertelstunde Gewinn, Zeitgewinn, mich zu versündigen vor Gott, dann habe ich keine Ahnung von dem, was Sünde ist. Dann sind wir nämlich bei dem Modell, ich sündige noch schnell und esse ein Stück Kuchen. Aber ein Stück Kuchen essen ist keine Sünde. Also, wenn wir der Meinung sind, dass man das nie machen darf, dass es wirklich immer eine Sünde ist, dann muss ich mir Gedanken machen, wie klar bin ich mir eigentlich darüber, was eine Sünde ist. Nun, ich werde jetzt anhand von zwei Arten von Sünden, den absoluten und den relativen Sünden, diese Frage beantworten. Zuerst beschäftigen wir uns mit den absoluten Sünden. Das sind Handlungen, die in jedem Fall Sünde sind. Egal wann, unter welchen Umständen, zu welcher Zeit, mit welchem Motiv du sie tust und an welchem Ort, es ist immer Sünde. Es ist immer eine Sünde. Und Paulus hat den Galaten so eine Zusammenstellung von einigen dieser Sünden geschrieben, die ist nicht vollständig. Er schreibt sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das sind alles Verhaltensweisen, die Gott nicht gefallen und mit denen wir Gott beleidigen. Solches Verhalten ist dermaßen schlimm, dass Paulus hinzufügt, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Es sind Sünden, mit denen wir uns direkt gegenüber Gott schuldig machen. Der König David verstand diese Dimension der Sünde. Er versündigte sich, wie viele von uns wissen, schwer. Mit Bathseba, seiner Nachbarin, hat er die Ehe gebrochen. Und als ob das nicht genug wäre, gab er noch den Auftrag, den Mann Bathsebas sterben zu lassen im Krieg, weil durch die Begegnung mit Bathseba wurde Bathseba von David schwanger und so wollte er die ganze Geschichte vertuschen. Er war ja König und hat gedacht, das klappt schon. Beides, der Ehebruch und der Auftragsmord, wurden in der damaligen Rechtsprechung mit dem Tod bestraft. Als David bereit wurde, seine Sünde nicht mehr zu verbergen, erkannte er auch die Tragweite seines Verhaltens. In seinem Bekenntnis gegenüber Gott, das wir im Psalm 51 finden, gesteht er nicht nur, Menschen bin ich schuldig geworden, gegen dich selbst. Oder Luther übersetzt, allein an dir habe ich mich versündigt. Gegen dich selbst habe ich gesündigt, ich habe getan, was du verabscheust, darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Dein Richterspruch kann niemand tadeln. David anerkannte seine Schuld. Er versuchte nicht, sich vor Gott zu rechtfertigen. Er wusste, dass es keine Rechtfertigung für sein Verhalten gibt und er gab Gott Recht. Gottes Urteil über dem, was er getan hat, ist gerecht. Und niemand soll Gott deswegen einen Vorwurf machen und sagen, ja, das kannst du doch nicht so tragisch sehen. Und hast du ja gesehen, David hat gerade eine schlechte Phase gehabt, als er auf dem Dach runterschaut. Und dann, warum muss die Frau auch so schön sein und gleich dort noch baden? Er kann doch gar nicht wirklich, es ist einfach die männliche Schwäche. Machen wir doch kein Theater. Nein, David sagt, es gibt nichts, wirklich nichts, dass irgend das Urteil Gottes über sein Verhalten rechtfertigen könnte. Was er Menschen angetan hat, für das ist er Gott gegenüber verantwortlich. Und weil er weiß, dass es keine Rechtfertigung gibt, fleht er um Gnade bei Gott, nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein, wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Denn es gab kein Opfer im jüdischen Kultus, Gesetz. Es gab kein Opfer für diese Sünde. Deshalb kann er nur die Barmherzigkeit Gottes herbeiflehen. Absolute Sünden beeinträchtigen immer und direkt das Verhältnis zu Gott. Wir müssen diese Sünden mit Gott in Ordnung bringen. Die absoluten Sünden kann man zwei Kategorien zuordnen. Die eine Kategorie sind die moralischen Sünden. Das sind Handlungen, die gegen die moralischen Ordnungen Gottes verstoßen. Dazu gehört sexuelle Unmoral, Diebstahl, Ehebruch und so weiter. Das, was David getan hatte, waren moralische Sünden. Es gibt einen interessanten Bericht aus der Antike. Es war circa 111 Jahre nach Christus. Da war Plinius, wirkte damals als Statthalter des Römischen Reiches in der Provinz Bithynien, das ist so im Bereich Kleinasien damals. Dort wurde er mit der Ausbreitung des christlichen Glaubens konfrontiert und für ihn war das Christentum eine sich ausbreitende Seuche von bösem Aberglauben. Und er schreckte nicht davor zurück, die Christen zu töten, obwohl er keinen Tatbestand finden konnte. Das hat er auch so geäußert. Er sagte, er hat geschrieben, ich wusste zwar nicht, was sie getan haben, was des Todes würdig war, aber nur schon, weil sie so hartnäckig waren, habe ich sie getötet. Aber eigentlich hatte ich gar keinen wirklichen Grund, der die Todesstrafe verdient hätte. Aber die waren so ekelhaft penetrant mit ihrem Aberglauben, dass ich sie tötete. Doch er wurde dann mit der Zeit unsicher, wie er sich gegenüber diesen Christen weiterhin verhalten sollte. So schrieb er dem damaligen regierenden Kaiser, dem regierenden römischen Kaiser, Kaiser Trajan, und fragte ihn, wie er mit diesen Christen in Zukunft verfahren sollte. Durch diesen Brief von Plinius bekommen wir Einblick in das Leben der damaligen Christen. Christen, die sich vom Glauben an Jesus abgewandt hatten, weil sie dem Druck nicht mehr widerstehen konnten. Das haben sie im Glauben abgesagt. Und diese Leute haben dann dem Plinius gesagt, was sie getan haben. Und das hat Plinius nun dem Kaiser Trajan geschrieben. Ich habe es euch auch auf dem Leitfaden notiert, dass ihr es dann für euch habt. Also Plinius schreibt Kaiser Trajan, sie, die ehemaligen Christen, also sie, die ehemaligen Christen, versicherten, ihre ganze Schuld oder ihr Irrtum habe in Folgendem bestanden. Gewöhnlich seien sie an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammengekommen und hätten Christus als ihrem Gott ein Wechselgesang gesungen. Durch einen feierlichen Eid hätten sie sich nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen verpflichtet, sondern dazu, keinen Diebstahl, keinen Raub, keinen Ehebruch zu begehen, kein gegebenes Wort zu brechen, zur Verwahrung anvertrautes Gut abzuleugnen. Danach seien sie ihrer Gewohnheit gemäß auseinandergegangen. Den Christen war es also wichtig, dass sie sich in keiner Art und Weise versündigen. Stellt euch mal vor, wir würden jeden Sonntag, das haben die aber sich vermutlich mehr als einmal in der Woche getroffen, da gab es nicht einen Sonntag, an dem sie Gottesdienst feiern konnten, das mussten sie vor der Arbeit tun, trafen sie sich und baten Gott und versprachen, gaben einen Eid ab, wir werden diese Dinge nicht tun, wir wollen uns nicht versündigen. Stellt euch vor, wir würden das jeden Gottesdienst machen, wir würden unseren Eid erneuern und sagen, und wir wollen keinen Diebstahl begehen, wir wollen keinen Ehebruch begehen in den nächsten Tagen und. Das zeigt, wie zentral und wie wichtig es den damaligen Christen war, sich nicht zu versündigen. Die haben nicht eine Vorstellung gehabt, mehr als eben ein Stück Kuchen essen sei eine Sünde. Die haben gewusst, wenn wir das tun, dann versündigen wir uns an Gott. Und die zweite Kategorie der absoluten Sünden sind die religiösen Sünden. Das sind Sünden wie Götzendienst und okkulte Praktiken. Das sind eigentlich die schwerwiegendsten Sünden, die wir tun können. Das sind quasi, wenn man das in Kategorien einteilen könnte, würde ich sagen, die religiösen Sünden sind die aller schlimmsten Sünden, die man überhaupt tun kann. Weil wir da direkt, wirklich direkter geht's nicht, Gott beleidigen. Direkter können wir uns gegen Gott gar nicht versündigen. Wenn wir andere Götter verehren, wenn wir ihnen unser Vertrauen schenken, dann wenden wir uns vom lebendigen Gott ab. Die Propheten im Alten Testament sprechen dann von Ehebruch. Das heißt, sie haben die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Das ist ein eindrückliches Bild, das sie verwenden, Ehebruch. Also ich habe quasi die Beziehung mit meinem Gott gebrochen, weil ich mit einem anderen Gott Kontakt aufgenommen habe. Im Römischen Reich gab es viele verschiedene Götter, die verehrt wurden. Selbst der Kaiser musste oft göttlich verehrt werden. Und die Christen konnten sich praktisch durch das, dass sie dem Kaiser Ehre erwiesen und dem Kaiser Opfer brachten, konnten sie praktisch zeigen, dass sie sich jetzt von Christus abgewandt haben. Da war ein unglaublicher Druck, der den Christen in diesem Bereich begegnete. Und er sich weigerte, dies zu tun, Götter zu verehren und dem Kaiser die Ehre als Gott zu erweisen, provozierte damals die Menschen. Übrigens sehen wir das auch an einem Beispiel im Buch Daniel, da haben wir dasselbe Prinzip, wo sich diese drei nicht gebeugt haben und die Statue nicht angebetet haben, weil sie gesagt haben, wir beten nur den einen lebendigen Gott an. Und das war dann auch damals natürlich in der Antike, im Römischen Reich, sehr stark in gewissen Gebieten. Deshalb wurden viele Christen verfolgt, gedemütigt und sogar ermordet. Und als Nero 64 nach Christus Rom in Brand setzte, und das ist auch in der Geschichtsschreibung, auch das Zitat, was wir jetzt sehen werden von Tacitus, ist das ganz klar, Tacitus glaubt nie, dass die Christen Rom in Brand gesteckt haben, sondern er ist der tiefsten Überzeugung, Nero hat das getan, weil er wollte Rom neu aufbauen. Und wenn man etwas neu aufbauen muss, muss man halt das Alte abbrennen, und das hat er dann auch getan. Nur war das dann natürlich eine schreckliche Geschichte, und dann brauchte Nero einen Übeltäter. Und da waren die Christen gerade gut für ihn. Und der Geschichtsschreiber Tacitus berichtet dann, die Christen wurden nicht nur des Verbrechens der Brandstiftung, sondern auch des Hasses gegen das Menschengeschlecht für schuldig gehalten. Das erschüttert mich jedes Mal. Also Christen, die Botschaft der Liebe haben und verbreiten wollen, werden als Hasser des Menschengeschlechts verstanden. Und die Christen hätten nur die Götter der Römer und Griechen verehren müssen, und sie wären rehabilitiert gewesen. Doch dadurch, dass sie Jesus treu blieben, wurden sie verachtet. Und viele Christen wollten lieber diese Nachteile in Kauf nehmen, als sich von Jesus abwenden und sich dadurch Gott gegenüber versündigen. Und wie groß die Versuchung für die Christen war, sich wieder den Götzen zuzuwenden, erkennen wir im letzten Satz des Johannesbriefs. Man muss das sich mal vor Augen halten. Johannes kämpft in seinem ersten Johannesbrief, kämpft er gegen die Irrlehre, gegen die Verführung der Christen. Und er schließt mit diesem Satz ab: Meine Kinder, nehmt euch in Acht von falschen Göttern. Das war die große Herausforderung. Nehmt euch in Acht von falschen Göttern. So schließt er quasi wie eine Unterschrift über all das, was er gesagt hat, schließt er ab. Nehmt euch in Acht von falschen Göttern. Die absoluten Sünden sind Sünden, sind immer Sünden. So muss ich sagen. Egal wann, wo, unter welchen Umständen und welchen Motiven sie begangen werden. Und Johannes beschreibt die absoluten Sünden noch so: Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Nun, was vielleicht den einen oder anderen erstaunen wird, ist die Tatsache, dass es relative Sünden gibt. Nur schon die Verbindung mit Sünde und relativ kann schon den einen oder anderen schmerzen. Wer mit der Bezeichnung relative Sünden Schwierigkeiten hat, wird mir jetzt natürlich bestimmt sehr aufmerksam folgen. Das ist ja schön. Relative Sünden sind Sünden, bei denen zwei dasselbe tun, aber für den einen ist es eine Sünde und für den anderen ist es keine Sünde. Im Vordergrund steht dann nicht das, was sie tun, nicht die Tat an sich, sondern mit welcher Einstellung sie das tun, mit welcher Interpretation sie das tun. Paulus gibt uns dazu einige Beispiele. In den heidnischen Tempeln opferte man den Göttern Tiere. Übrigens wie im Judentum auch, Tieropfer war damals eigentlich etwas ganz Normales. Das Fleisch wurde jedoch nicht verbrannt, sondern von den Gläubigen jeweils gegessen. Und nun waren einige Christen der Meinung, man dürfe dieses Opferfleisch nicht essen. Da es den Göttern geweiht wurde, würde man sich dadurch verunreinigen und versündigen, wenn man davon essen würde. Ja, man würde sogar diesen Götzen damit anerkennen, indem man das Fleisch isst, das ihm geopfert wurde. Paulus war hingegen der Meinung, dass ein Christ durchaus Opferfleisch essen kann, dass er sich dadurch nicht versündigt. Und deshalb schreibt er, wer alles isst, und das im Kontext des Opferfleisches, wer alles isst, darf den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf den nicht verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Ob jemand Opferfleisch isst oder nicht, beeinträchtigt also das Verhältnis zu Gott nicht. Es ist keine Versündigung an Gott selbst. Jedoch soll jeder seiner Überzeugung entsprechend handeln und mit Gott sein Verhalten geklärt haben. Und so schreibt er, behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Also dass er das tut, von dem er wirklich überzeugt ist. Ein Christ konnte also Opferfleisch essen, ohne sich zu versündigen. Und auf das Verhältnis zu Gott hatte das überhaupt keinen Einfluss. Wie Paulus den Christen in Korinth schreibt, im selben Zusammenhang, nun hat das, was wir essen, keine Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen, und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Und ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Der Kontext ist ein Götzenkult, der augenfällig war. Überall standen diese Tempel und waren riesige Betriebe. Auf den Märkten konnte man das Opferfleisch kaufen und in den Tempeln wurde das gegessen. Paulus sagt, das beeinträchtigt das Verhältnis zu Gott nicht. Aber es ist so, selbst wenn man Opferfleisch essen kann und dabei nicht sündigt, kann es für einen Christen trotzdem Sünde sein, wenn er es tut. Paulus meint, wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wer die Befürchtung hat, der würde sich gegen Gott versündigen, wenn er Opferfleisch isst und er tut es trotzdem, so ist es Sünde. Es ist aber keine absolute Sünde, weil das Essen von Opferfleisch einem Christen nicht grundsätzlich verwehrt wird. Es ist eine Sünde, weil er gegen sein Gewissen handelt. Er tut es bewusst, von dem er denkt, dass es vor Gott nicht richtig sei. Versteht ihr das? Er denkt, er darf kein Opferfleisch essen, also würde er sich gegen Gott versündigen, und er tut es trotzdem. Und deshalb handelt er nicht aus Glauben. Er handelt nicht im Vertrauen gegenüber Gott. Denn wenn er meint, Gott würde das verbieten und er tut es trotzdem, dann entscheidet er sich, Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Und diese Haltung ist Auflehnung gegen Gott. Die Auflehnung gegen Gott ist Sünde. Paulus meint zwar auch, dass Christen, die Opferfleisch essen, mit dieser Überzeugung zurückhaltend umgehen sollen, damit die Christen, die damit Probleme haben, ihrem Glauben nicht verunsichert werden. Und da macht er ein sehr, finde ich, sehr provokatives Beispiel. Er schreibt, stell dir nun einmal vor, ich kann mir das wirklich selber auch schwerstens vorstellen. Stell dir nun einmal vor, du nimmst im Tempel eines Götzen an einem Opfermahl teil. Also im Tempel eines Götzen, als Christ, wozu du dich aufgrund deiner Erkenntnis berechtigt fühlst. Und jetzt sagt Paulus nicht, hallo, stopp. Nur schon dahin zu gehen, ist schon Sünde. Ihr sollt überhaupt nicht dort sitzen. Nein, er sagt, er lässt das offen. Er sagt, wozu du dich aufgrund deines Erkenntnis berechtigt fühlst. Und jemand mit einem empfindlichen Gewissen sieht dich dort. Wird er da etwa im Glauben gefestigt? Wird er nicht vielmehr dazu verleitet, gegen seine Überzeugung zu handeln und ebenfalls Götzenfleisch zu essen, obwohl er der Überzeugung ist, dass er sich dadurch versündigt? Gott beleidigt? Nun, weil das eine relative Sünde ist, sagt Paulus nicht, dass es verboten sei, im Tempel an einem Opfermahl teilzunehmen. Obwohl, dass ihr das richtig versteht, wenn ich nur schon das sage, sträubt sich etwas in mir. Aber Paulus sagt es, sorry, das bin nicht ich, wir halten uns ja an die Schrift. Also weil das eine relative Sünde ist, sagt Paulus nicht, dass es verboten sei, im Tempel einem Opfermahl teilzunehmen. Sie sollen deshalb, wenn sie nicht teilnehmen, damit sie die Gewissen der schwächeren Christen nicht verletzen und sie dadurch zur Sünde verleiten. Das sollen sie nicht tun. Was Paulus hier erklärt, gilt prinzipiell auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Er wendet dieses Prinzip zum Beispiel auch auf die Einhaltung der Feiertage an. Auch ein sehr brisantes Thema in der damaligen Welt. Welchen Feiertag soll man höher achten? Gerade im Zusammenhang mit Sabbat, ein sehr emotional beladenes Thema in der damaligen Welt. Für uns berührt das nicht so besonders, aber in der damaligen Welt war das wirklich ein Thema, das unglaublich emotional war. Und was sagt Paulus? Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Natürlich ist bei uns das Essen von Opferfleisch und die Feiertage kein großes Thema. Aber es gibt auch in unseren Kreisen verschiedene Anforderungen, die wir an die Rechtgläubigkeit stellen. Ein Christ macht das und das, und wenn er das nicht tut, dann steht er nicht wirklich im Glauben, dann ist seine Beziehung zu Gott nicht in Ordnung. Für viele amerikanische Christen ist es nicht nachvollziehbar, dass ein Christ Alkohol trinken kann. Ich habe mal von einem gehört, da ist ein reicher Amerikaner in die Schweiz gekommen, der wollte einem helfen, der war sehr finanzstark, er wollte ihm helfen, ein Werk aufzubauen, und dann wollte der Schweizer mit ihm ein Bier trinken und dann war es fertig. Dann ist er verschwunden. Das ist für ihn undenkbar, dass ein Christ Alkohol trinken kann. Für andere Christen ist es nicht vorstellbar, dass ein Christ einen Fernseher zu Hause hat. Und so weiter. Mehr dazu werde ich bei der letzten Predigt dieser Reihe sagen, in 2 Wochen, mir ist alles erlaubt, lautet dort die Überschrift. Übrigens auch eine Aussage von Paulus, nicht von mir. Aber kommen wir nun endlich zur Frage, ob es eine Sünde ist, wenn wir bei Rot die Straße überqueren. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass es keine Sünde ist, wenn ich dies das tue. Damit sage ich aber nicht, dass das in Ordnung ist. Wenn mich die Polizei erwischt, wo ist der Raffi? Der Raffi hat mir das gestern geschickt, kostet das 20 Franken. Ich habe gemeint, sei teuer, ich finde das noch günstig. Ich war überrascht, dass das 17 Euro oder 20 Franken kostet, das offenbar. Ich sage nicht, das heißt nicht, dass es in Ordnung ist. Ich kann gebüßt werden, wenn mich ein Polizist dabei erwischt, wenn ich ihn nicht selber schon da erwischt habe, dass er das macht. Aber deshalb ist es noch keine Sünde. Das heißt, meine Beziehung zu Gott wird dadurch nicht beeinträchtigt. Meine Beziehung zu Gott wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ich werde die Buße bezahlen. Aber die Beziehung zu Gott ist dadurch nicht beeinträchtigt, ist meine Überzeugung. Wenn ich jedoch der tiefen Überzeugung bin, dass ich mich gegenüber Gott versündige, wenn ich bei Rot die Straße überquere, dann ist es eine Sünde, wenn ich es trotzdem tue. Ich verstoße dann bewusst gegen das, was ich für Gottes Ordnung halte. Und Auflehnung gegen Gott ist Sünde. Und zur Vollständigkeit möchte ich noch darauf hinweisen, dass es noch eine andere Art von relativen Sünden gibt. Und zwar, wenn wir Gott ein Versprechen machen, wenn wir ihm etwas versprechen. Ich mache da ein ganz einfaches Beispiel, an einem ganz einfachen Beispiel das deutlich. Jemand verspricht Gott, aus welchen Motiven und welchem Hintergrund auch immer, er würde nie mehr in seinem Leben ein Kino betreten. Warum auch immer. Eines Tages, 2, 3 Jahre später oder 4, geht er trotzdem in Begleitung eines anderen Christen ins Kino. Für seinen Begleiter ist dieser Kinobesuch keine Sünde. Er hingegen versündigt sich, weil er sein Versprechen, das er Gott gemacht hat, gebrochen hat. Deshalb werden wir im Buch vom Prediger darauf aufmerksam gemacht, Gott keine Versprechen machen ist besser als etwas versprechen und es dann nicht halten. Es reicht schon, wenn wir das halten, was wir wissen. Wir müssen nicht noch zusätzlich unser Leben belasten. Als Christen sind wir in der Lage zu sündigen, leider. Ob jemand sich vor Gott versündigt hat, können wir manchmal erkennen und manchmal erkennt man das nicht. Paulus sagte einmal, bei manchen Menschen liegt es offen zutage, dass sie sündigen. Ihre Verfehlungen laufen ihnen gewissermaßen voraus und sind schon vor dem Tag, also vor dem Tag des Gerichts, der Begegnung mit Gott bekannt, an dem Gott Gericht hält. Bei anderen kommen sie erst durch das Gericht ans Licht. Absolute und relative Sünden können Menschen gegenüber verborgen bleiben, aber natürlich vor Gott bleiben sie nie verborgen. Und Jesus weiß, dass es für uns nicht immer einfach ist, den Versuchungen zu widerstehen, denen wir ausgesetzt sind. Er selbst ist Mensch geworden und hat diese Erfahrung gemacht, wie im Hebräer zu lesen ist. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Und weil Jesus diese Versuchungen ausgesetzt war, kann er uns verstehen. Jesus kann die verstehen, die aus Unwissenheit oder durch ein Versehen vom richtigen Weg abkommen, denn er kennt die menschliche Schwachheit aus eigener Erfahrung. Deshalb können wir mit unserer Schuld zu Jesus kommen. Wir können darauf vertrauen, dass er uns versteht und wir dürfen wissen, wenn es uns aufrichtig leid tut, was wir getan haben, wird er uns vergeben. Und im Hebräerbrief werden wir deshalb ermutigt, vor den Thron Gottes zu kommen. Wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Heute kannst du zu diesem Thron treten und deine Schuld bekennen. Vielleicht hat dir Gott jetzt diesem Morgen etwas gezeigt, wo du weißt, das ist nicht in Ordnung, ich weiß es eigentlich. Aber ich habe es wie der David, ich habe es einfach so vor mir weggeschoben. Ich habe nicht so genau hingeschaut, obwohl ich immer wusste, es ist nicht richtig. Vielleicht hat dir Gott heute etwas gezeigt, dann bring doch das in Ordnung. Wenn du das von Herzen tust, wird dir Gott vergeben und er wird dir zur rechten Zeit die Hilfe, die du brauchst, zukommen lassen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das uns hilft, uns zu orientieren in unserem Alltag. Ich danke dir, dass dein Wort so vielfältig ist und auch in manchen Dingen sehr differenziert. Ich danke dir, dass du ein heiliger Gott bist. Und es ist mein Wunsch, dass wir auch das respektieren, dass wir nicht so gleichgültig von Sünde sprechen, als wenn es um ein Kuchenstück mehr oder weniger ginge. Aber dass wir auch nicht alles zur Sünde machen, dass wir überhaupt nicht mehr atmen können, sondern dass das Sünde bleibt, was Sünde ist. Und dass wir ja unser Leben leben können als Christen, die befreit sind durch den Glauben an dich. Und danke, dass wir mit Schuld, die wir uns aufgeladen haben, wo wir uns wirklich versündigt haben, zu dir kommen können. Und dass du uns verstehst, weil du, Herr Jesus, selber erfahren hast, wie schwierig es sein kann, wie schwach wir sein können, wenn es um Versuchung geht. Und wir sind froh, dass du dich selber nicht verschuldet hast, aber dass du uns verstehen kannst. Wir beten dich an. Amen.